Ihr hört Unboxing Trans. Ein Podcast, in dem wir in jeder Folge ein Thema auspacken, das für Transmenschen wichtig ist und über das Allies und Verbündete vielleicht noch wenig wissen.
Trans-Themen kommen derzeit fast nur als Antitrans-Themen vor. Mit Unboxing Trans wollen wir das ändern. Wie? Indem wir von innen heraus erzählen. Wir, das sind übrigens
Kathleen
und ich bin die Julia.
Zwei Freundinnen, die eine cis
und die andere trans.
Und was besprechen wir so?
In 10 Folgen bringt jede von uns etwas mit, was die andere Person vorher nicht weiß. Ich habe immer ein Thema dabei, das für Transmenschen wichtig ist. Dieses Thema packen wir dann bis ins Detail aus. Und du?
Ich bringe ein Objekt mit, das ich mit Trans-Themen verbinde und Kulturtipps. Außerdem bekommen wir einen spannenden Anruf aus der Vergangenheit und lernen eine historische Persönlichkeit kennen.
Dann beantworten wir auch Fragen aus der Community und vergeben Preise. Wir haben das Angstkatzenhäschen als Antipreis und einen goldenen Blumenstrauß für besonderes Engagement.
Aloha zurück mit Unboxing Trans. Hi Julia, wie geht's dir?
Hallo Alfred, wie geht's dir?
Warum Alfred?
Ja, ich habe gedacht, ich wollte dich heute mal ein bisschen provozieren.
Willst du mich missnamen oder wie heißt sowas?
Missgendern heißt das.
Okay, ich dachte, missgendern wäre nur gegeben, wenn man bewusst absichtlich mit falschen Pronomen hantiert. Ich dachte, wenn man einen falschen Namen nennt, gäbe es da vielleicht nochmal einen anderen Begriff für. Deswegen kam mir gerade Missnaming irgendwie, aber...
Das ist der sogenannte Deadname und das ist auch unser heutiger Unboxing-Begriff.
Ah ja, krass, okay. Wir gehen in die Vollen, ich sehe schon. Ich wollte ganz kurz noch vorab, bevor wir in unseren Gesprächsteil starten, du bringst ja immer ein Thema mit, du hast es gerade schon vorweggenommen, wir sprechen über den Deadname oder das Deadnaming. Wie auch immer man das genau sagt, wirst du mich bestimmt gleich aufklären. Eine Sache möchte ich an unsere HörerInnen loswerden, nämlich eine klitzekleine Entschuldigung. Ihr habt gemerkt, wir sind ein bisschen verzögert dran. It's January after all. Im Januar ticken die Uhren noch ein bisschen anders. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass unser Erscheinungsturnus nicht auf den Punkt gekommen ist. Wir hoffen, ihr seht uns das nach. Und wir freuen uns total, dass ihr in unserer ersten Folge von 2026 dabei seid. Folge 7 von Unboxing. Und los geht's.
Hallo Alfred.
Ja.
Was macht das mit dir, wenn man dich mit einem falschen Namen anspricht?
Naja, in dem Fall hat es mich jetzt einfach ein bisschen, also es löst natürlich eine Irritation und Verwunderung aus. Aber Alfred hat für mich jetzt überhaupt gar keinen emotionalen Wert. Also ich kenne niemanden, der Alfred heißt. Wahrscheinlich hätte es mich stärker irritiert, wenn du sowas wie den Namen meines Vaters oder jemanden aus meinem Umfeld genannt hättest, mit dem ich vertraut bin oder mit dem ich auch ein Problem habe. Aber ja, Irritation. Aber ich kann natürlich, also ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst.
Ja, wie wäre es denn, wenn ich das ständig wiederholen würde und du das immer wieder hörst? Also eine einmalige Sache ist ja ein Unterschied, als wenn du das...
Ja, ich würde das nicht als witzig empfinden. Ich würde das als belästigend und ja definitiv als respektlos, aber auch ein bisschen als gewalttätig empfinden. Übergriffig.
Übergriffig, ja, genau. Ja. Also das ist ja genau das Thema. Also Deadname ist unser heutiger Begriff und wie du vorhin gesagt hattest, das ist ein, also es zählt auch zum Misgendering. Misgendering ist ja, da geht, wenn du eine Person mit dem nicht passenden Geschlecht ansprichst, ne? Und das können sowohl die Pronomen sein, das können aber auch die Namen sein, die man schon lange abgelegt hat. Und dieser längst abgelegte Name, das ist der sogenannte Deadname, das ist der Name, mit dem man nicht mehr in Verbindung gebracht werden möchte, aus Gründen, weil man eine Transition gemacht hat und so weiter. Und die Situation, die wir jetzt gerade mit dir hatten, ich habe dich ein bisschen provoziert, bewusst, das ist halt eine Situation, mit der Transpersonen sich immer, also sehr häufig auch konfrontiert sehen. Erst recht dann, wenn das bisherige soziale Umfeld plötzlich dann sagt, ja, nee, ich akzeptiere das aber nicht. Ich spreche dich weiterhin so an. Ich habe dich mit diesem Namen kennengelernt und da möchte ich auch bei bleiben. Oder da kommen dann so Sprüche wie, du siehst aber nicht aus wie eine, zum Beispiel wie eine Kathleen oder wie eine Julia, du siehst gar nicht so aus wie eine Julia. Oder also da kommen dann sehr häufig Verletzungen, finden bei den Transpersonen statt. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, wie diese Konfliktsituation da stattfindet. Das ist, also es kann ja an allen möglichen Orten im Bereich der Familie oder auch im Job oder so passieren, unter KollegInnen.
Wo es mir auffällt, gerade weil ich ja jetzt auch verstärkt zu Trans-Themen recherchiere, dadurch, dass wir diesen Podcast zusammen machen, ist, wenn ich zum Beispiel Wikipedia-Einträge lese von Transpersonen, da ist ganz oft der Deadname genannt. Also es gibt eigentlich fast immer die Referenz zum, kann man Ursprungsname sagen, ist das korrekt?
Bei Geburt zugewiesenen Vornamen, genau.
Okay, mhm. Das ist mir aufgefallen in den letzten Monaten, dass das offenbar Usus ist, wenn es um so lexikoneske Einträge geht.
Das habe ich, wo du Wikipedia sagst, da also ein Freund von mir, der hat da auch sehr stark gegen gekämpft, dass sein Deadname dort genannt wird und hat dann sich auch mit Wikipedia auseinandergesetzt. Und weil in der Wikipedia schreiben ja ganz viele unterschiedliche Personen. Und dann hat die Wikipedia das Problem aber letztendlich verstanden und haben dann den Deadname gelöscht. Und auch aus den Protokollen sozusagen, glaube ich, wurde das dann rausgenommen. Also es ist halt schon ein ganz großes Thema für Transpersonen. Und ich wollte nochmal das Beispiel aufmachen, wie übergriffig das ist. Also stell dir vor, du gehst in eine Kneipe oder so und dann triffst du dort eine Person, die stellt sich dir vor und sagt, ich heiße Jürgen oder Sebastian, ist ja egal. Und dann sagst du, okay, aber ich nenne dich anders. Und das zeigt ja, wie übergriffig das ist, wenn man die Selbstbestimmung, hier geht's ja, sind wir wieder beim Begriff Selbstbestimmung und Fremdbestimmung, diese selbstbestimmte Ausdruck, vielleicht heißt diese Person gar nicht Jürgen oder Sebastian, vielleicht hat sie einen ganz anderen Namen, aber die Person hat sich so vorgestellt. Und dann habe ich doch nicht das Recht, diese Person zu sagen, nee, du siehst aber für mich aus wie ein Johannes oder so und dann nenne ich dich halt jetzt bei einem anderen Namen. Also das zeigt ja, glaube ich, so ein bisschen, was das für eine Übergriffigkeit ist. Und normalerweise respektieren wir ja in der Regel so die Aussage unseres Gegenübers. Und wenn sich eine Person uns vorstellt, warum sollte das bei Transpersonen anders sein? Und das ist so der Knackpunkt. Das Signal, was hier gesendet wird, ist, ich bestimme, wie du heißt, und nicht deine Aussage ist mir wichtig. Und das zeigt ja so ein Signal, ich akzeptiere dich nicht, ich akzeptiere deinen neuen Namen nicht, deine Identität nicht. Und ich glaube, das ist so ein typisches Beispiel von so Fremdbestimmung versus Selbstbestimmung.
Was kann ich denn, wenn sowas passieren würde und wir beide gehen zusammen in eine Kneipe, wenn ich so eine Situation als Zeugin beobachte, ist es schlau, dass ich dann für dich in dem Falle intervenieren würde? Oder ist es erstmal richtiger, dir den Vortritt zu lassen und auch ganz klar zu sagen, dass das eine Grenze überschreitet und respektlos ist, bevor ich dann irgendwas dazu sage? Also wie kann ich als guter Ally eine Person unterstützen, der sowas widerfährt in meiner Gegenwart?
Also finde ich einen sehr guten Punkt. Ich glaube, das hängt immer von der jeweiligen Person ab. Also ich glaube, die eine Person ist sehr, also eine Transperson ist sehr gut darin, sich für sich selbst irgendwie einzustehen und sich das auch, und andere sind da vielleicht eher schüchterner oder zurückhaltender oder haben vielleicht viele traumatische Erlebnisse durchlebt, so dass sie vielleicht sogar darauf angewiesen, dass andere sie ihnen da zur Seite springen. Ich glaube, was auf jeden Fall ganz wichtig ist, ist halt irgendwie so ein Signal, dass man sich da irgendwie solidarisiert und zeigt, hör mal, du bist nicht alleine. Das vielleicht am besten fragen. Also bei mir fände ich es, glaube ich, gut, wenn du mich fragen würdest, Julia, wie geht's dir damit? Brauchst du Unterstützung oder kriegst du das alleine hin, so nach dem Motto? Ne? Ich glaube, sowas wäre ein sehr gutes Signal, dass ich das Gefühl habe, da ist jemand, ich stehe mit dieser Situation nicht alleine, da ist im Notfall jemand da, eine Person, die mir quasi den Rücken stärkt und ja, mich dabei unterstützt oder so. Das wäre auf jeden Fall ein sehr hilfreiches Mittel. Ich wollte noch ein paar wissenschaftliche Aspekte mit einbringen, die wir beim Thema Misgender oder Deadnaming auch haben. Das sind nämlich jetzt nicht unbedingt Kleinigkeiten. Also das Deadnaming, also das wurde wissenschaftlich schon mehrfach irgendwie erforscht und so. Und da gibt es eine ganz tolle Studienübersicht von Margret Göth, die dazu mal eine Publikation oder eine Studienübersicht publiziert hat. Und die hat das ganz schön in so einem Dokument zusammengefasst. Also das Misgendern und das Deadnaming, das kann massive psychische Belastungen auslösen, Stress, den Stress erhöhen, Gefühle von Ablehnung und Unsichtbarkeit verstärken. Das sind alles Effekte, die wissenschaftlich belegt sind und besonders trans-, inter- und nicht-binäre Personen in solchen, ja, in Alltagssituationen immer wieder betreffen. Und da gibt es drei negative Folgen, die da beschrieben werden von Misgendern, die sich auf drei Ebenen konzentrieren. Das eine sind so psychische Verletzungen, das andere sind dann so moralische Schäden, moralische Vorstellungen und aber auch gesellschaftspolitische Nachteile. So. Und je häufiger Menschen ein Misgendern erlebt haben, desto öfter wurde psychischer Stress berichtet. Es konnte da ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Misgenderns herausgefunden werden, dass da dass Personen vermehrt mit Depressionen, mit Stress und Bezug auf ihre eigene Geschlechtsidentität mit Stigmatisierung zu kämpfen haben.
Das ist total spannend, weil es gab gerade jetzt Anfang Januar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch ein, also eigentlich fast identische Erkenntnisse zur Benachteiligung oder Diskriminierung aufgrund von Sexismus.
Ah, spannend.
Es waren ganz, ganz ähnliche Effekte. Das habe ich bei der BBC gelesen. Ich bin mir aber sicher, dass es da auch deutschsprachige Berichterstattung zu gab. Das suche ich noch mal raus. Das können wir sowohl, das, worauf du dich gerade beziehst, diese Übersicht der Publikationen mit diesen Erkenntnissen, als auch das, was ich jetzt erinnere, das können wir auf jeden Fall auch mit in unserem Steady Newsletter verlinken, da teilen wir immer weiterführende Informationen für unsere interessierten HörerInnen.
Sehr gerne. Also diese Studie würde ich auf jeden Fall da verlinken und diese Verbindung zu Sexismus, also dass da Parallelen gibt, finde ich auch sehr spannend, ja.
Also es war wirklich gerade, als du es vorgelesen hast, war ich so, das könnten sogar wirklich identische Konsequenzen sein. Ich habe es jetzt natürlich nur aus meiner Erinnerung, ich habe mich da jetzt nicht drauf vorbereitet, deswegen liegt mir das gerade auch nicht vor, aber es war sehr nah dran zumindest.
Die Studienübersicht hat auch sich angeschaut, was denn für positive Auswirkungen es hat, wenn man wenn kein Misgendern stattfindet. Und da wurde zum Beispiel gefragt, wie diese Verwendung des selbstgewählten Namens zum Beispiel in den vier Lebensbereichen Familie, Schule, Arbeit und Freundeskreis, welche Auswirkungen das hat. Und die Ergebnisse haben gezeigt, dass so depressive Symptome, Suizidgedanken oder suizidale Handlungen sehr deutlich abgenommen haben, wenn der gewählte Name in einem zusätzlichen Lebensbereich verwendet wurde.
Naja, weil das ja auch bedeutet, du wirst akzeptiert oder du fühlst dich akzeptiert. Natürlich trägt das auch zu einem gesunden Selbstempfinden bei, ist ja klar.
Genau, das, was du gesagt hast, ist auch, also da geht's halt um den gegenseitigen Respekt und die Ansprache mit den gewünschten Vornamen und Pronomen ist halt wirklich die Grundlage für so einen wertschätzenden Umgang mit anderen Menschen. Und es wird immer wieder empfohlen, mit einer geschlechtsneutralen Sprache auf Menschen zuzugehen, wenn man sich nicht sicher ist, dass man nach dem Pronomen fragt und so weiter. Aber dazu komme ich später nochmal, was für Empfehlungen es da gibt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man wertschätzend und respektvoll halt mit seinem Gegenüber umgeht. Dann haben wir das mit dem Misgendern und so, das ist ja auch gesetzlich geregelt, seit es das Selbstbestimmungsgesetz jetzt gibt. Da gibt es das sogenannte Offenbarungsverbot. Und in der medialen Diskussion wurde, oder von Leuten, die das kritisiert haben, wurde das medial immer so aufgebauscht, dass jetzt jedes Mal, wenn du einen falschen Namen benutzt, dass du dann irgendwie 10.000 Euro Strafe zahlen musst und so weiter. Und deshalb wollte ich auf dieses Gesetzliche nochmal kurz eingehen. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz, das ist ja am 1. November 2024 in Kraft getreten. Damit ist automatisch auch dieses gesetzliche Offenbarungsverbot in Kraft getreten. Das heißt, es ist verboten, frühere amtliche Angaben über den Geschlechtseintrag oder Vornamen, und zwar ohne Zustimmung weiterzugeben. Also genau das, was beim Deadnaming oder bei so einem unfreiwilligen Outing irgendwie passieren könnte. Aber dieses Gesetz schützt jetzt nicht per se generell vor jedem Missgendern. Also im Juristischen kommt es mehr darauf an, ob jemand zum Beispiel aus offiziellen Registern oder irgendwelchen amtlichen Dokumenten gegen den Willen der Person die Daten weitergibt, ein einfaches Versehen in der Ansprache mit den falschen Pronomen zum Beispiel ist rechtlich jetzt nicht automatisch irgendwie ein Tatbestand für ein Bußgeld oder sowas ähnliches. Also das ist halt das, was in den Medien sehr oft diskutiert wurde, und das muss man, glaube ich, sehr deutlich differenzieren. Allerdings, wenn jemand absichtlich dich und fortwährend immer wieder mit den falschen Namen und Pronomen anspricht und dir bewusst damit schädigen möchte, dann ist das auf jeden Fall ein Tatbestand, wo auch ein Bußgeld fällig sein könnte.
Ich habe eine Frage. Also ich habe mich damit auch nicht weiter beschäftigt. Ich kann jetzt nur dieses Stichwort reingeben, aber es spukte vor ein paar Monaten, und ich weiß nicht, was der aktuelle Stand dazu ist, das Thema Namensregister im Raum. Und das ist doch, also das hat doch damit letztlich auch relativ viel zu tun, oder? Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen?
Finde ich, ich habe überlegt, ob ich das heute in die Folge mit reinnehmen soll. Es ist ein ganz großes Thema, aber ich kann versuchen, das ganz kurz mal anzureißen. Es ist nämlich, wie du sagst, also es ist kein eigenes Register, sondern das bisherige Melderegister, was aktuell, wenn du zum Einwohnermeldeamt gehst und dich ummeldest und so, jeder Mensch hat ja ein Melderegister, ein Personenstandsregister, wo bestimmte Daten eingetragen werden. Und hier plant das Bundesinnenministerium gerade, dass der frühere Vorname und der frühere Geschlechtseintrag dauerhaft in diesem Register gespeichert werden. Also es gibt kein zusätzliches Register, sondern dieses Register soll einfach mit weiteren Daten befüllt werden. Und das ist natürlich, also da haben ganz, ganz viele aus der Trans-Community riesengroße Angst vor, weil bei jedem Behördengang, egal ob du zur Führerscheinstelle gehst oder wo, überall kriegt dann die Person auf der Behörde angezeigt, diese Person, die vor mir sitzt, hat früher mal einen anderen Geschlechtseintrag gehabt. Und das ist dieses dauerhafte, ewige Zwangsouting, der frühere Vorname, das ewige Deadnaming und so. Das ist eine ganz, ganz große Angst, die da herrscht. Mhm. Und natürlich, also technisch ist es ja jederzeit auch wahrscheinlich irgendwie möglich, sich daraus ein eigenes Register zu ziehen, dass man sagt, bitte, man gibt da so einen Filter ein, bitte zeig mir alle Personen, die mal einen anderen Geschlechtseintrag oder einen anderen Vornamen hatten und so.
Ja, hochgradig gefährlich, ne?
Und das ist natürlich eine ganz große Angst, wenn wir hier eine rechtsextreme Regierung in Deutschland bekommen könnten, dass solche Daten dann missbraucht werden. Und da gibt es zu Recht ganz große Kritik an diesen Plänen des Bundesinnenministeriums, und da fühlen sich viele an ganz dunkle Zeiten von Deutschland irgendwie erinnert, so. Das ist ein Thema, was gerade heiß diskutiert wird, und ich war auch selber schon im Bundesinnenministerium für Gespräche und habe dort auch die Problematik oder die Gesamtsituation von der Trans-Community dargestellt, wie sich das, warum diese große Angst da ist und so weiter. Und ja, gut, dass du das ansprichst. Das ist eine sehr bedrohliche Situation gerade, die sehr viel Ängste in der Community auslöst, ja. Und da ist dieses Deadnaming spielt da auch eine Rolle, da hast du recht.
Ja, das öffnet einfach total den Raum, du hast es ja gerade gesagt, für politischen Missbrauch, aber auch einfach für Diskriminierung per se, ne?
Genau.
Also ich verstehe das total. Gleichzeitig, wenn ich jetzt einfach mal so rein pragmatisch drauf schaue,
ja,
ohne mich da jetzt emotional zu involvieren, würde ich meinen Nachnamen durch eine Heirat ändern, würde in irgendeinem Dokument trotzdem würde trotzdem noch stehen, Geborene, und dann mein, wie es heißt, Mädchenname. Also diese Information geht ja auch nie verschwunden. Ja, also ich sehe total das Problem aus der Community-Perspektive.
Also es gibt natürlich Transpersonen, für die ist das völlig in Ordnung, wenn sie mit ihrem früheren Namen da konfrontiert werden. Die Kinder haben dann für total offenen Umgang mit. Insbesondere wenn es im Familienkreis ist und so weiter. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist eine Transperson, hast eine Partnerschaft und möchtest den Deadname überhaupt nicht verwenden.
Schon klar, ja. Mhm.
Und dann gehst du halt zu deinem alten Familienkreis, Freundeskreis und so weiter, und die sprechen dich dort immer wieder mit dem alten Namen an, und deine PartnerInnen-Person weiß aber gar nicht, wie der frühere Name war. Und das ist eine ständig ständige Wiederholung, und das sind Situationen, die man sich oft gar nicht vorstellen kann.
Kann man auch nicht. In dem Fall würde ich aber auch sagen, das hat jetzt mit dem Namensregister in dem Fall wieder gar nicht direkt was zu tun, sondern dann wieder mit einer,
genau,
mit einer, ja, Grundhaltung zum Thema
Akzeptanz, Wertschätzung, respektvoller Umgang.
Ja, genau.
Ja. Und zum Abschluss habe ich noch ein bisschen so ein paar Handlungstipps mir notiert, was dann, also wie man am besten mit Transpersonen und um ein Deadnaming zu vermeiden, wie man damit umgehen kann und so weiter. Und ich glaube, als erster Schritt ist es wichtig, wenn man jetzt auf andere Leute zugeht, vielleicht mal den eigenen Namen und die Pronomen auch irgendwie dazu sagen. Also wenn ich jetzt in zum Beispiel in Online-Runden irgendwo unterwegs bin, in den Meetings, da haben die meisten Leute immer in den Klammern ihre Pronomen drinstehen. Oder eine E-Mail-Signatur, dass man, wenn man sich bei der Person, beim Gegenüber nicht sicher ist, dass man nach den Pronomen fragt, hallo, ich heiße Julia, wie heißt du, mit welchen Pronomen darf ich dich ansprechen oder so, oder auch, dass man eine geschlechtsneutrale Ansprache in Formularen, in Webseiten oder so, dass man das neutralisiert, und damit sendet man schon deutliche Signale, hier, wir sind dafür sensibilisiert, wir achten da drauf, und bei uns musst du nicht befürchten, dass du irgendwie misgendert wirst oder Angst um dein Deadname oder so zu haben. Und ich glaube, das sind so drei Kernpunkte, auf die man achten könnte. Das soweit als Handlungsempfehlung, was man als Einzelperson so konkret tun kann. Wenn man vielleicht einen Fehler macht, kann man höflich und respektvoll eine Korrektur. Also ich bin ja auch jetzt nicht so, dass ich dann jedem Menschen irgendwie sofort mit dem Holzhammer auf den Schädel donnere, sondern man merkt ja die Motivation eines Gegenübers, ob die jetzt nicht akzeptieren will und bewusst dich irgendwie schädigen möchte, oder ob da sofort ist, oh Entschuldigung, das, ich habe die falschen Pronomen verwendet vielleicht, ich will es gerne korrigieren oder so. Also man merkt ja, was für eine Motivation dahinter steckt. Und wenn man so eine Umgebung schafft, in der alle Menschen sich wohlfühlen, dann ist auch das Miteinander insgesamt immer besser. Also geht es so ein bisschen um Empathie. Ich habe in meiner persönlichen E-Mail-Signatur immer so einen Satz drin stehen, den habe ich mir gerade extra noch rausgeschrieben. Die Geschlechtsidentität einer Person lässt sich weder durch den Namen noch durch das äußere Erscheinungsbild objektiv feststellen, wo wir bei der Fremdbestimmung wieder sind. Für eine diskriminierungsfreie Anrede empfiehlt es sich daher, auf Pronomen und Herr, Frau zu verzichten und stattdessen Vor- und Nachname zu verwenden. Und das habe ich in jeder E-Mail-Signatur, ist für jeden Menschen lesbar und schafft auch so ein bisschen für Sensibilisierung. Und ja, ich denke, damit ist, mit so einem Satz ist irgendwie alles gesagt, und damit hat man auch so eine halbwegs vertrauensvolle Umgebung dann geschaffen.
Mhm. Ja, super.
Ja, also es ist halt nicht einfach nur Sprache, es geht um den Ausdruck von Respekt, um menschliche Anerkennung, Empathie, Wertschätzung und so. Das sind so die zentralen Begriffe, die wir uns, glaube ich, im menschlichen Miteinander da hinter die Ohren schreiben sollten.
Und zwar groß, ganz groß.
Sehr groß, mit Edding.
Mit permanentem Edding.
Genau.
Okay, ja, super. Spannendes Thema. Cool, dass wir darüber gesprochen haben.
Sehr gerne.
Hallo, ich bin Jasmin Lörchner. Ich bin Journalistin und hoste seit 2020 den Podcast Her Story, in dem ich über Frauen und Queers der Geschichte berichte. Gerade ist auch mein Kinderbuch Königinnen erschienen. Darin stelle ich 50 historische Herrscherinnen aus aller Welt vor. Aber heute will ich euch von Gluck erzählen. Gluck war wirklich eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die früh gegen Rollenbilder rebellierte und darauf bestand, weder mit Miss noch mit Mister angesprochen zu werden, sondern einfach nur als Gluck. Geboren wurde Gluck am 13. August 1895 in London, in die reiche jüdische Familie Gluckstein. Da merkt ihr also, woher die Inspiration für den Namen kommt. Gluck bekam bei der Geburt einen Mädchennamen und wurde als Mädchen erzogen. Zeigte auch früh Talent fürs Zeichnen, aber Kunst galt in der britischen High Society eher als Hobby. Gluck sollte verheiratet werden und dann einem Mann den Haushalt führen, aber das war nicht nach Glucks Geschmack. Die Eltern erlaubten dann schließlich den Besuch einer Malschule nahe am Wohnort, aber Gluck fühlte sich kontrolliert und lief kurzerhand mit Freundin Craig davon. Jetzt gab es einen Kurzhaarschnitt, Männerkleidung und eben den Namen Gluck. Die beiden zogen in eine KünstlerInnenkolonie in der Grafschaft Cornwall. Dort lebte Gluck frei, fand zur Kunst und entwickelte eine eigene Bildsprache. Und dann gab es schon 1924 die erste große Ausstellung und zwei Jahre später eine weitere in einer der nobelsten Galerien von London. Und das alles autodidaktisch, ganz ohne Kunstakademie. Die Familie zeigte allerdings wenig Verständnis für Glucks Leben. Emotional entzweite man sich, aber Gluck behielt Zugang zum Familienfonds. Den finanziellen Bruch zur Familie wagte Gluck tatsächlich nie. Gluck liebte Frauen und das war in der steifen britischen High Society der 1930er wirklich alles andere als selbstverständlich. Nach Craig kamen Beziehungen mit der Autorin Sybil Cookson und der Floristin Constance Spry. Und die Partnerinnen beeinflussten Glucks Kunst. Als Motive findet man am Anfang vor allem Küstenlandschaften, dann auch Porträts und in der Zeit mit Constance Spry zahlreiche Blumenstillleben. Und dazu kam Glucks Erfindung des eigenen Bilderrahmens. Das war ein dreistufiger Rahmen, der sich wie Architektur aus der Wand erhob, damit das Bild Teil des Raums wurde. Gluck ließ sich das sogar patentieren. Mitte der 30er verliebte sich Gluck in die Dramatikerin Nesta Obermar. Sie war verheiratet, den Ehemann störte diese Beziehung aber offenbar nicht und Gluck verewigte die Beziehung im Doppelporträt Medallion. Es zeigt beide im Profil und ich finde, es drückt ihre Verbundenheit zueinander wirklich sehr eindrucksvoll aus. Die Beziehung hielt bis 1944. Danach stürzte Gluck in eine fast 30-jährige Schaffenskrise. Es folgte eine Beziehung mit der Journalistin Edith Shackleton Heald. Gluck stritt sich jahrelang mit Farbenherstellern über die Qualität von Ölfarben. Dieser Konflikt ist sogar als Glucks Paint War bekannt und führte tatsächlich zu neuen Standards für Ölfarben. 1973, 29 Jahre nach der letzten Ausstellung, kehrte Gluck mit einer großen Retrospektive zurück und die wurde ein voller Erfolg. Aber danach verschlechterte sich Glucks Gesundheitszustand und Gluck starb am 10. Januar 1978 mit 82 Jahren. Ich finde, wir sollten uns an Gluck erinnern, weil Gluck kompromisslos gelebt hat, sich weder von Familie noch Gesellschaft verbiegen oder reinreden ließ und weil Gluck Kunst geschaffen hat, die queere Identität nicht nur sichtbar macht, sondern auch unapologetisch und stolz zeigt.
Und?
Ja, das war ja mal total, das war ja ganz anders als unsere bisherigen Anrufe aus der Vergangenheit. Mega spannend. Mich hat's jetzt wirklich auch super überrascht, weil ich von Gluck noch nie gehört habe. Also ich bin jetzt nicht die Oberkunstfrau, aber ich habe ja schon ein ziemliches Faible für Kunst- und Kulturthemen und bin da auch immer sehr inspiriert von, ja, sagen wir mal, den kulturellen Outputs queerer Identitäten. Also das hat mein Leben immer schon total bereichert. Und von Gluck habe ich echt noch nie gehört, bin gerade mega neugierig, mir die Arbeiten von Gluck
habe ich mir schon gedacht.
Von Gluck anzuschauen, zu schauen, was es auch zu diesen Ausstellungen vielleicht, was es dazu zu lesen gibt oder ob Gluck aus der Kunstgeschichte komplett rausgeschrieben wurde. Also das, da bin ich auf jeden Fall gespannt, nochmal so ein bisschen tiefer einzusteigen, zu recherchieren. Also total super toller Beitrag. Vielen, vielen Dank.
Ich habe mir schon gedacht, dass dir das sehr gut gefällt. Ich habe Jasmin gefunden, oder die Person Gluck wurde mir empfohlen und daraufhin habe ich ein bisschen recherchiert und habe Jasmin gefunden. Jasmin hat einen wundervollen feministischen Podcast und hat über Gluck mal eine ausführliche Geschichte gemacht. Und dann habe ich Jasmin angeschrieben. Und sie lebt nicht in Deutschland, in, ich glaube, Washington, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Hab sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, uns hier, unseren Podcast hier zu bereichern. Und sie hat sofort ja gesagt. Und ich freue mich riesig, dass sie dabei ist.
Ja, das Buch, was sie anfangs erwähnt mit den Herrscherinnen, das will ich natürlich auch sofort haben. Jasmin, mein Follow in deinem Podcast ist dir sicher. Ich höre mir auf jeden Fall mindestens die Folge zu Gluck an.
Jetzt wollte ich zu Gluck noch sagen. Also was mich hier, also eigentlich ist es keine Überraschung, also in allen Biografien, die wir bisher hatten, war immer so, es ist wenig Verständnis in der Familie vorhanden. Das zieht sich so durch alle Geschichten, die wir bisher hatten. Es ist immer so eine Rebellion gegen die Normen und diese starke Wunsch nach Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung, selbst leben zu können, ohne sich jetzt dem Druck der Gesellschaft irgendwie unterwerfen zu müssen. Und das drückt Gluck ganz gut mit auch mit seiner Kunst aus. Jetzt habe ich selber misgendert.
Passiert den Besten, so ist es.
Ich fühle mich dabei schlecht. Also ich bin auch nicht perfekt und auch mir rutscht das manchmal raus und dafür entschuldige ich mich auch, aber was ich sagen wollte, die Person Gluck hat diese Form in Kunst ausdrücken können. Und das finde ich sehr bewundernswert. Und es ist auch noch gar nicht so lange her. Das war jetzt, ich muss nochmal gerade nachschauen, 1895 bis 1978 ist Gluck dann letztendlich gestorben. Ich habe mir, du hattest vorher das Thema in Wikipedia, Deadnaming und so. Und in Wikipedia ist halt auch noch der Deadname von Gluck zu finden. Das, da bestätigt sich das, was du vorhin gesagt hast, nochmal. Aber eine sehr spannende Geschichte und auf jeden Fall lesenswert.
Cool. Vielen, vielen Dank nochmal an Jasmin für den super Beitrag. Da hat man auch richtig gespürt, wie so ihre Begeisterung für diese Person und das Thema durchscheint. Ganz toll.
Ja.
Okay, was ist aus der Community gekommen? Hast du da was mitgebracht?
Das war eine sehr spannende Frage. Ich habe eine E-Mail von Tanja bekommen. Und zwar, die Frage lautet, mich würde interessieren, wie in Deutschland in einem medizinischen Notfall mit transgeschlechtlichen PatientInnen umgegangen wird. Wenn die zum Beispiel bewusstlos sind, insbesondere dann, wenn Geschlechtseintrag, Name oder medizinisch relevante Informationen, wie zum Beispiel eine Hormoneinnahme oder vorhandene Organe, nicht eindeutig aus dem Ausweis hervorgehen, wie gut sind Rettungsdienste und Kliniken darauf vorbereitet und wo liegen die aktuell größten Probleme? Also, da habe ich gedacht, boah, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Und das ist so eine Frage, die berührt ja irgendwie alles, so Medizin, Recht, die ganzen bürokratischen Hürden, Ausbildung, medizinische Ausbildung und so weiter. Und ich musste mir sehr viel Gedanken darüber machen, was ich darauf antworten könnte. Aber ich glaube, also mir ist nicht bekannt, dass es dafür irgendwie einen Leitfaden gibt, eine Handlungsempfehlung oder ähnliches, ne? Aber ich glaube, dass in ganz akuten Notfällen dass man sich ausschließlich auf die Lebensrettungsmaßnahmen konzentriert, dass der Geschlechtseintrag und so weiter gar keine Rolle spielen, sondern erstmal so die, wie nennt man die vitalen Werte erstmal geprüft werden und so weiter. Und dass dann nach so einem klinischen Zustand irgendwie gehandelt wird und das Geschlechtseintrag und so weiter da gar keine Rolle spielen. Ich glaube, schwierig wird es dann, wenn die Person noch so halbwegs irgendwie bei Bewusstsein ist und um die Person anzusprechen, dann man klopft den ja dann auf die Wangen und hallo, wie geht's Ihnen, wie ist Ihr Name und so. Und wenn die Person darauf nicht reagiert und man schaut in dem Ausweis und dass dann so eine Art von Misgendering stattfinden kann. Ich glaube, das könnte eine Herausforderung sein. Ich glaube aber auch, dass gerade im Medizinbereich sehr viele Menschen mittlerweile gut ausgebildet sind, auch sensibilisiert sind, auch für verschiedene, ich sag mal, Diversity-Dimensionen. Und dass man da auch einen sehr sensiblen Umgang mit findet und dass diese Sensibilisierung zunimmt. Ansonsten, ich glaube, ich weiß nicht, ob es da, also mir ist nicht bekannt, ob es da irgendwelche Handlungsempfehlungen oder ähnliches gibt.
Ja, mir erst recht nicht. Das Einzige, was mir einfiel, war, dass wir in einer früheren Folge mal, also da hattest du auch auf eine Community-Frage hin, von einem Leitfaden, es gibt einen Leitfaden zum Thema Pflege, also da immerhin existiert ja auch Material, vielleicht könnte man da nochmal reinschauen und gucken, ob es da vielleicht auch ein Kapitel zu akuten Notfällen gibt oder weiterführende Informationen.
Ja, aber ich habe durch diese Frage habe ich eine Idee oder einen Impuls bekommen. Es gibt von der Deutschen Gesellschaft für Trans- und Intergeschlechtlichkeit einen sogenannten Ergänzungsausweis. Zum Beispiel, wenn man noch nicht offiziell die Namensänderung hat, der herangezogen wird, um die Person mit dem selbstgewählten Namen irgendwie auszuweisen. Und mein Gedanke war jetzt, ob es nicht sinnvoll wäre, einen sogenannten Trans- oder einen TIN-Notfallausweis bei sich zu tragen, der dann vielleicht darauf aufmerksam machen kann, weil gerade die Frage nach, ist die Person vielleicht in einer Hormontherapie, auf was muss ich da jetzt gesondert achten? Ich glaube, dass das schon eine Relevanz hat und da kann ich mir gut vorstellen, dass es sinnvoll wäre, so eine Art Transnotfallausweis irgendwie zu besitzen.
Ja.
Das wäre vielleicht mal eine Idee. Ich würde das gerne selbst machen, so ein Projekt starten, aber da weiß ich, dass mir die Kapazitäten fehlen. Aber vielleicht gibt es ja hier jemanden, eine Person, die zuhört und Lust hat, so ein Projekt zu initiieren.
Voll super. Ihr wisst, wo ihr euch melden könnt.
Genau.
Okay.
gut, dann sind wir beim nächsten Punkt und zwar
beim Objekt.
Ah, richtig.
Du kriegst jetzt erstmal eine E-Mail von mir. Moment, ich brauche einen Augenblick. Just a second. Ding dong. Und Abflug.
Eine E-Mail wurde abgerufen. Folge 7, Objekt. Und ich sehe... Ich glaub's nicht.
Da klingelt offenbar was bei dir.
Wie geil ist das denn? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Nee, ich erkläre dir nachher warum. Sorry, dass ich gerade so ausflippe. Okay, ich beschreibe, was ich sehe. Und zwar, Jérôme Haag ist das ein Flyer?
Also ich hätte es jetzt Poster genannt, vielleicht ist es ein Flyer, ja. Mhm.
Da ist eine Person abgebildet, die, ich sag mal, kräftig ist. Ich würde es als, also oberkörperfrei, ich würde es mal als männliche Brust beschreiben, mit Behaarung und aber mit, ich sag mal, ein wenig aufreizender Kleidung und einem, was ist das so, ein DirigentInnenstock oder so? Wie heißt der? Oder so ein Gehstock? Und das sieht so ein bisschen aus nach, also ich kenne das, ich weiß, was das ausdrücken soll. Jérôme Haag, Berlin.
Also genau, was ich sehe, ist nackter Oberkörper, ein Mensch, der einen Zylinder trägt, aber auch sehr geschminkt wirkt.
Stark geschminkt, genau.
Männlich wirkendes Gesicht ist und der Oberkörper ist ja auch eher männlich. Und dann geht's nach unten mit so Netzstrumpfen und sexy Beinen, die ganz breit gestellt sind. Sehr hohe Pumps, so ein Stock. Und die Füße in den hohen Pumps stehen auf dem Wort Berlin. Oben steht Jérôme Haag, genau. Also es ist ein Flyer oder Poster, das habe ich gefunden bei meiner Recherche. Und zwar wollte ich eigentlich als Objekt heute ein Musikstück mitbringen, nämlich Rebel Rebel von David Bowie und damit eigentlich auch David Bowie preisen. Aber in der Recherche zu Rebel Rebel bin ich auf den Berliner Club Jérôme Haag gekommen, den es zwischen 1974 und 1984 gegeben hat und der benannt wurde nach seiner Besitzerin, nämlich Romy Haag. Und ich hatte gerade gesagt, eigentlich wollte ich David Bowie huldigen. Ich bin Fan. Ich finde, David Bowie ist eine total wichtige Künstlerperson gewesen. Auch deswegen, weil er Gender Fluidity und Bisexualität thematisiert und sichtbar gemacht hat, schon in der Zeit, wo Homosexualität zum Beispiel noch unter Strafe stand, hat er queeren Menschen echt Mut gemacht, zu ihrer eigenen Sexualität zu stehen und sich zu outen. Und auch etlichen queeren Künstlerinnen, also letztlich bis heute im Pop, den Weg so geebnet hat. Also ihr seht, ich liebe David Bowie, aber David Bowie ist halt, den kennen wir ja alle, also den brauchen wir in dem Sinne keinen Denkmal hinstellen, weil er einfach, er ist das ja schon. Aber dieser Einfluss, der queere Einfluss, der von diesem Club in Berlin ausging, Jérôme Haag, der ist halt nicht so vielen bekannt. Und deswegen möchte ich heute über Romy Haag ein bisschen was erzählen, über das Objekt. Sie ist eine niederländisch-deutsche Transfrau, Künstlerin, Performerin und die auch in seiner Berliner Zeit mit David Bowie liiert war. Also die hatten eine Beziehung. Vielleicht war sie sogar überhaupt der Grund, warum David Bowie in Berlin gelandet ist. Darüber gibt's auf jeden Fall unter ZeitzeugInnen Spekulationen oder zumindest wird es eigentlich so gedeutet. Und sie, Romy Haag, hatte diesen legendären Club in Schöneberg. Du grinst so lustig, weil ich bin so gespannt, was du mir gleich erzählst. Und in diesem Club in Schöneberg ging eigentlich so die Creme de la Creme des Rock und Pop der 70er Jahre und 80er Jahre ein und aus. Also da waren Leute wie Mick Jagger, logischerweise David Bowie, die Leute um Roxy Music, Grace Jones, Freddie Mercury, to name a few. Und das waren ja auch viel so Gender-Bending-Peoples, aber es waren auch in Anführungsstrichen Normalos da.
Stinos. Ich sag, zu Normalos sage ich immer Stinos, das sind stinknormale Leute.
Ah ja, okay, finde ich auch nicht schlecht. Und die Autorin und Publizistin und selbst auch Transfrau Nora Eckert, die hat auf queer.de an Romy Haag erinnert. Nora Eckert war nämlich selber in diesem Club aktiv. Sie war da Garderobistin und hat Einlass gemacht und in ihre Erinnerung, also diesen Artikel von ihr verlinken wir auf jeden Fall auch. Und auf dem Opening Flyer damals stand, das fand ich so geil, Falls Ihre Wäsche mehr als 175 Grad aushält, Sie von Vorurteilen frei sind, Transvestiten und Lebenskünstler lieben, dann ziehen Sie Ihre besten Klamotten an und kommen Sie zu uns.
Sehr schön.
Also Shiromi Haag war eine Disco, aber auch ein Performance Place und vor allem, das sagt Nora Eckert auch nochmal, auch ein Arbeitsplatz für queere Identitäten, für queere Menschen, auch ein Safe Space. Und ein Ort, der auf jeden Fall einen Platz in der deutschen Transgeschichte verdient. Und deswegen wollte ich heute unbedingt Rumi Haag hier auf den Sockel stellen und ihren coolen Club, der so klingt, als hätte er mir auch Spaß gemacht, wo definitiv viele meiner FreundInnen anzutreffen gewesen wären, wären wir 1984 schon unterwegs gewesen. Und ja. Also, eigentlich ist es eine kleine Liebeserklärung an die mir bis kürzlich nicht bekannte Rumi Haag, weil ich den Eindruck habe, dass sie einen sehr, sehr wichtigen, coolen Job gemacht hat und trotzdem auch an David Bowie. Jetzt kratzt gerade mein Hund.
Ich glaube, das hört man nicht. Also ich habe es ganz kurz gehört, aber.
So.
Und also ich kenne Nora Eckert sehr gut. Wir arbeiten schon länger innerhalb der Community zusammen. Und Nora Eckert hat mir auch viel von damals berichtet. Und ich weiß jetzt nicht, wie dieser aktuelle Club heißt, wo das Shiromi Haag damals drin war. Aber ich weiß, dass die Garderobe das Einzige ist, was noch aus der damaligen Zeit so erhalten geblieben ist. Das wurde dann irgendwie alles nochmal umgebaut. Aber die Garderobe ist wohl noch so, wie es damals gewesen ist. Mhm. Und finde ich das sehr spannend. Und ich verrate dir jetzt auch den Grund, warum ich so am Grinsen bin. Also für alle, die uns jetzt zuhören, das hier ist nicht geplant. Wir wissen nicht, was unser Gegenüber mitbringt. Denn wir kommen jetzt zu den Kulturempfehlungen. Ich habe nämlich Rumi Haags Buch mitgebracht.
Nein, ach, das ist ja echt toll.
Und zwar, ich bin, glaube ich, durch ihr Buch, bin ich so ein bisschen Fan von ihr geworden. Und ich hatte sie auch mal angeschrieben, das war ich so wie so ein Fangirl irgendwie, wollte ich unbedingt mal mit ihr sprechen, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und weil ich ihre Geschichte so faszinierend finde, also ihren persönlichen Weg. Und das Buch heißt Eine Frau und mehr, ist 1999 im Quadriga Verlag erschienen. Und ich habe bei der Recherche, also ich habe das Buch gelesen. Ich war Riesenfan davon, weil ich habe mich einfach mit der Geschichte irgendwie auch identifiziert. Rumi Haag ist als Kind quasi das Elternhaus verlassen. Ich glaube mit 12, 13 Jahren, hat mit 13 schon in Hamburg irgendwie auf der Reeperbahn gearbeitet, so als im Bereich der Prostitution und so weiter. Also ich fand das eine ganz bewegende Geschichte, war im Elternhaus nie richtig akzeptiert, hat sich später irgendwann mit der Mutter, glaube ich, versöhnt. Also es ist eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe, aber ich fand diese Geschichte sehr gut. Und ich habe einen Artikel in der Taz gefunden, der dann auch dieses Shiromi Haag, als er diesen Club gegründet hat und so, der das so ein bisschen beschreibt. Und da wollte ich ein kurzes Zitat vorlesen. Aus der Taz: Bundespräsident Walter Scheel empfängt im Schloss Bellevue Kulturschaffende des Landes und die vermeintlich feine Gesellschaft Berlins rümpft die Nase, als Rumi Haag den Saal betritt. Eine Dame der Halbwelt, eine Nachtclubbesitzerin und dann auch noch transsexuell. Also hier wird noch das Wort transsexuell benutzt. Viele machen Platz oder drücken sich an die Wände, aus Angst, unfreiwillig mit ihr zusammen auf ein Foto zu geraten.
Crazy.
Und das zeigt so die Brisanz, wie verpönt erstmal das Nachtleben damals noch gewesen ist und wie man Transpersonen so merkwürdig beäugt hat und so, ne? Und das war, in dem Jahr ist das Buch von Rumi Haag erschienen und...
Echt, das ist 1999, so eine Reaktion hat sie 1999 noch hervorgerufen. Wie krass. Ja.
Und das zeigt so ein bisschen, in welcher Situation, gesellschaftlichen Situation Transpersonen sich bis damals immer noch bewegt haben. Und in einigen Köpfen hat sich das ja bis heute auch noch nicht geändert, ne? Aber dass die Leute mit ihr vermeiden wollten, mit ihr irgendwie abgelichtet zu werden und so. Und in dem Buch ist auch sehr ausführlich diese Romanze mit David Bowie beschrieben. Ich glaube, ich kann mich an eine Schlagzeile erinnern, dass gesagt wurde: David Bowies Geliebte ist ein Mann oder irgendwie solche Schlagzeilen waren dann da. Sie hat ihn wohl auf mehrere Konzerte begleitet und hat.
Sie haben zusammen gelebt auch. Mhm.
Genau. Also es ist ein ganz tolles Buch, was man sehr leicht auch lesen kann und sehr schön so die persönliche Geschichte beschreibt. Und das, also es liest sich eigentlich fast auch schon wie so ein Roman, würde ich mal fast sagen. Und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen.
Klingt super spannend.
Eine Frau und mehr, 1999, Quadriga Verlag.
Richtig cool. Also damit sind wir sozusagen von dem Objekt automatisch übergegangen in den Kulturtipp. Genau. Ich habe neben dem Artikel von Nora Eckert auf queer.de auch noch ein Interview mit ihr gefunden. Ist schon ein paar Jährchen alt, mit einem englischsprachigen Berliner Interviewformat. Das fand ich auch sehr gut, weil sie da selber auch noch mal erzählt und auch ein bisschen Sachen noch korrigiert, weil sie meinte, dass Jeromy Haag sei oft als Kabarettort irgendwie in der Presse betitelt worden. Es sei es aber gar nicht gewesen. Letztlich wäre es da um Performance-Kunst gegangen und das Disco, die haben da richtig getanzt und Spaß gehabt und dann gab es 40, 50 Minuten Performances und danach wurde wieder getanzt und es war aber trotzdem auch ein total politischer Ort letztlich, ne?
Ja.
Das ist ja total lustig, dass wir beide...
Diese Situation haben wir uns nie irgendwie Gedanken gemacht, dass das mal eintreten könnte.
Nö, natürlich nicht.
Ich muss es nochmal betonen, das war nicht abgesprochen.
Ich glaube, das ist echt für alle hörbar, das ist ja... Also wir sind ja keine SchauspielerInnen. Ich habe aber auch noch einen Kulturtipp. Ich habe einen Film dabei, einen ganz, 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 ganz tollen Film, den ich kürzlich gesehen habe, Swan Song. Ein Film vom Regisseur Todd Stevens aus dem Jahr 2021 und in der Hauptrolle der jüngst verstorbene, wunderbare, tolle Udo Kier.
Oh ja.
Wahrscheinlich, würde ich sagen, in der Rolle seines Lebens. Ich erzähle mal ganz kurz ein bisschen über den Inhalt des Films. Der erzählt die Geschichte eines queeren, alternden Friseurs, Pat Pitzenbarger. Und der faltet im Seniorenheim Servietten und erwartet eigentlich nichts mehr vom Leben. Er wartet eher auf den Tod. Und dann kommt eines Tages zu ihm ein Testamentverwalter einer ehemaligen Kundin und Freundin. Und die hat einen Willen, die möchte für ihre Beerdigung von ihm, und zwar nur von ihm, frisiert und hergemacht werden. Und erst will Pat nicht. Und dann macht er sich aber doch auf den Weg und büxt aus seinem Seniorenwohnheim aus und kehrt zurück in sein altes Leben, seinen alten Heimatort, so ein amerikanisches Smalltown, und besucht den Grabstein seines verstorbenen Lebensgefährten, kehrt in seine Vergangenheit als Drag-Performer zurück, trifft FreundInnen aus der Zeit von damals, lernt aber auch eine neue Generation von queeren Menschen kennen und findet über all diese Begegnungen und Erinnerungen und Empfindungen wieder zurück zu sich und letztlich auch irgendwie zurück in so eine Lebendigkeit. Und es ist so ein schöner Film und Udo Kier spielt diese Rolle ohne viele Worte, also mit sehr viel Gesten und Blicken, und trägt so einen grün-pastelligen Zweiteiler, der, also es passt einfach alles. Es ist so ein schöner Film und mal bringt er einen echt zum Lachen und mal bringt er einen den Tränen nahe, weil es halt auch um Verletzungen und um Abschiede geht und auch um das Altern, das Ende des eigenen Lebens, aber auch die eigenen Werte und Zusammenhalt. Und also ich bin wirklich Feuer und Flamme für diesen wunderschönen, zärtlichen Film, der ist wie so eine kuschelige Decke, mit der man sich so zudecken kann und sich so ganz muckelig fühlt. Also das ist mein heutiger Kulturtipp, oder unsere beiden zusammengefasst. Einmal das tolle Buch scheinbar von Romy Haag und hier dieser Film Swan Song mit Udo Kier und auch irgendwie ein schöner Abschied von Udo Kier, weil er nun auch einfach eine Person war, die in der queeren Kulturproduktion eine extrem große Rolle gespielt hat. Zwar oft in Nebenrollen und trotzdem irgendwie immer sehr präsent war in wirklich wichtigen Produktionen oder Outputs. My Private Idaho nenne ich da mal. Aber es gibt so viele Sachen. Also er hat mit Madonna kollaboriert und so weiter und so fort. Also er ist einfach immer eingestanden und war immer eine wichtige Figur in der queeren Kulturproduktion.
Freue ich mich drauf. Schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Dankeschön.
Ja. Wir kommen dem Ende nahe unserer 7. Folge Unboxing Trans. Und auch heute haben wir, glaube ich, ein Novum. Weil normalerweise ist es ja so, dass du in unserer Rubrik Angst, Katzenhäschen eigentlich die Themen im Gepäck hast.
Ach so, hast du jetzt was mal mitgebracht, oder?
Aber nur, ich habe für den goldenen Blumenstrauß was. Wir machen heute einfach zweimal was Positives und einmal ein Angstkatzenhäschen.
Okay. Also wir wollen ja positiv abschließen, deshalb fangen wir mit dem Angstkatzenhäschen an. Und zwar, ich habe gedacht, also eigentlich könnte ich jede Woche irgendwie ein Angstkatzenhäschen verteilen. Also gerade auch, was so in den USA los ist. Aber ich habe mir gedacht, wir schauen jetzt nochmal auf Deutschland. Und ich finde, dass diesmal das Magazin Emma das Angstkatzenhäschen verdient hat. Die haben jetzt nämlich einen ganz großen Artikel wieder oder ein Magazin mit dem Titelbild der Trans-Community ja gewidmet, hätte ich fast gesagt. Also die sind ja schon lange dabei, immer wieder Trans-Personen, Trans-Geschichten negativ zu bewerten und haben jetzt auf dem Titelbild 4 Personen abgebildet, die man als männliches, mit männlichem Aussehen identifizieren würde und mit dem Schlagwort die neuen Frauen, um gegen das Selbstbestimmungsgesetz zu hetzen. Und da ist auch zum Beispiel diese rechtsextreme Person namens Liebig dabei, die dann auch ins Frauengefängnis gehen wollte und so weiter. Und das macht die Emma halt schon seit vielen Jahren, immer wieder gegen das Trans-Thema zu hetzen, sehr, ich sag mal, auch populistisch mit Emotionen zu arbeiten und immer so Einzelmeinungen rauszupicken, ohne jetzt so die wissenschaftliche Evidenz irgendwie mal zu berücksichtigen und so weiter. Es werden immer so Einzelpersonen rausgepickt, um das dann irgendwie groß aufzubauschen. Und
bedienen sich sogar in ihrer Verleumdungs- und Hetzerei sogar eines Rechtsextremen. Ja. Das finde ich so widerlich. Also ich meine, ich habe das Cover jetzt nicht gesehen, aber ich glaube dir, ohne es jetzt nochmal zu verifizieren, dass das genau so aussieht. Und ich find's richtig eklig.
Rechtsextremismus instrumentalisieren, um Feminismus damit zu rechtfertigen. Irgendwie das, also ich finde das ist so ein ganz mieser Move irgendwie.
Das ist richtig düster.
Also es zeigt mir auch so ein bisschen, wo die Emma mittlerweile gelandet ist. Ich habe auch irgendwann mal recherchiert, das jetzt nicht jetzt, sondern und habe festgestellt, dass das eines der Magazine ist, die in Deutschland den größten Auflagenrückgang haben. Und wenn ich mir das anschaue, dann weiß man, glaube ich, auch warum. Mhm. Und die haben in der Vergangenheit, ich glaube, das war 2019, 20, hatten die ein ganz großes Dossier, wo fast nur Trans-Themen vorgekommen sind und also oder beziehungsweise mehr so Anti-Trans-Themen. Alice Schwarzer hat ein eigenes Buch rausgebracht. Das war ja auch der Grund, warum Janka Kluge und ich ein Buch rausgegeben haben.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
Um darauf eine Antwort zu liefern, mit sachlichen Inhalten und so weiter. Und damit wir diesem ja Quatsch da mal was entgegensetzen. Und ich finde, weil es schon mittlerweile schon so eine jahrelange Tradition bei der Emma hat, gegen das Trans-Thema so zu hetzen, finde ich, dass die nicht nur eins, sondern vielleicht eine ganze Kiste voll Angstkatzenhäschen verdient hat.
Ja, klingt total so. Dann passt es doch ganz gut, dass wir heute mit 2 Blumensträußen dagegen halten.
Ja, auf jeden Fall, genau. Als goldenen Blumenstrauß habe ich heute das Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt aus NRW. Mhm. Es gibt ja in fast allen Bundesländern Transorganisationen, die so lokal auch Beratung machen. Es gibt Städte, die eine Transberatungsstelle irgendwie begonnen haben und so. Und das Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt NRW ist ein Netzwerk, die beschreiben sich als Landesverband der lokalen und regionalen Transgruppen und Strukturen in ganz Nordrhein-Westfalen und die geben regelmäßig Publikationen raus und machen Beratungsarbeit, sind in verschiedene kommunalen Prozessen immer wieder mal mit eingebunden, wenn es um Beratungsarbeit geht und so weiter. Und die haben jetzt eine neue Broschüre rausgebracht. Diese Broschüre nennt sich Gut versorgt, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Es geht um ganzheitliche Nachsorge für Transitionsoperationen. Und das ist so ein Thema, was wir, glaube ich, bisher, wozu es bisher, glaube ich, noch keine Publikationen gibt und was trans-inter- und nicht-binären Personen hilft. Wie geht man mit Wundversorgung um, mit Narbenpflege und solche Sachen. Und das wollte ich, glaube ich, der Trans-Community nochmal ins Herz legen, dass diese Publikation jetzt frisch erschienen ist und weil das Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt in NRW schon lange so gute Arbeit macht, dachte ich, dass die auf jeden Fall, und wir wollen ja auch Leute sichtbar machen, die sonst nicht so sichtbar sind, dachte ich, es wäre ganz gut, dass die dieses Mal unseren goldenen Blumenstrauß bekommen.
Ja, finde ich super. Und ich habe aber auch sofort gerade gedacht, dass ich das ganz anschlussfähig finde zu dem Thema aus der Community von heute. Vielleicht sollte genau dieser Organisation deine Idee vorgeschlagen werden von diesem...
Also dieser Notfallausweis.
Ja.
Finde ich gut.
Könnte man den ja mal pitchen.
Finde ich eine gute Idee. Ich denke mal darüber nach.
Okay, meine Good News, wir nennen es ja den goldenen Blumenstrauß. Der geht heute tatsächlich in die USA an eine Person, die wahrscheinlich in einer goldenen Badewanne badet. Eine sehr reiche Person, eine US-amerikanische Milliardärin namens Mackenzie Scott, auch bekannt als Ex-Frau von dem Amazon-Typ. Und die hat gerade vor einer Woche, also Anfang Januar, 45 Millionen US-Dollar an das Trevor-Projekt gespendet. Das ist eine Organisation, die sich in den USA für queere Jugendliche einsetzt.
Ja, kenne ich.
Ich finde, niemand sollte so reich sein, also ganz grundsätzlich. Aber wenn man so viel Geld hat, und die Realität ist es ja nun mal, dass es extrem viele Reiche gibt, dann ist das das einzig Richtige, was diese Frau mit all der Kohle tun kann. Das Trevor-Projekt kennt ihr vielleicht noch, das hatten wir, glaube ich, auch in unserer Sonderfolge USA mal angerissen. Es betreibt unter anderem so ein Krisentelefon für suizidgefährdete LGBTQI-Plus-Jugendliche. Und der Organisation wurden letztes Jahr 25 Millionen Dollar Förderung aus Bundesmitteln gestrichen. Warum? Ja, warum? Weil die Trump-Regierung Suizidprävention und andere Angebote für queere Menschen ablehnt. Mhm. Dementsprechend ist ihre Förderung, also von 45 Millionen US-Dollar, eine Spende, die tatsächlich auch lebensrettend ist und ein super wichtiges Zeichen, finde ich, in dem Land, das sich laut Lemkin-Institut aktuell in der frühen Phase eines Genozids gegen Transmenschen befindet. Also ich finde das echt einen dicken Applaus, mindestens einen goldenen Blumenstrauß wert. Die Frau hat da echt was richtig gemacht. Ich finde es total gut, dass sie ihre Sichtbarkeit nutzt dafür, auf dieses Thema hinzuweisen, menschlich bleibt und ihre Kohle in Sachen steckt, die Empathie fördern und nicht Hass schüren, wie es viele andere reiche Menschen machen. Also Applaus für sie.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich hatte sie mal auf dem Schirm, als ich davon mitbekommen hat, dass die, ich glaube, die hat so eine Stiftung gegründet, um gezielt auch ihr Kapital, was sie da durch die Trennung von Jeff Bezos heißt der, ne? Was sie da an Kapital hat, dass sie das auch sinnvoll einsetzen möchte. Und das hatte ich damals recherchiert. Und ich finde das eine hochspannende Person, wie sie versucht halt irgendwie Demokratien, die Welt zu retten, möchte ich mal fast sagen, und sich da so stark einsetzt. Und das ist nicht selbstverständlich, wenn Menschen so viel Geld haben.
Yes.
Ja, danke für diesen ganz tollen goldenen Blumenstrauß. Und danke für diese ganz tolle Folge. Das war wirklich spannend. Ich hatte richtig Spaß heute. Und ja, ich freue mich dann auf das nächste Mal. Danke an alle, die uns regelmäßig zuhören, die uns unterstützen. Und an dieser Stelle würde ich auch noch mal gerne den Steady Newsletter erwähnen. Da könnt ihr alle Inhalte, die wir hier heute besprochen haben, mit zusätzlichen Features nochmal in dem Steady Newsletter nachlesen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Da würden wir uns sehr freuen.
Das stimmt, da würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, hört ihr uns in ziemlich genau 4 Wochen wieder. Und bis dahin, passt gut auf euch auf. Lasst euch von dieser leicht psychotischen Welt, die uns gerade umgibt, bloß nicht in den Wahnsinn treiben. Und ja, bleibt im Lokalen aktiv, unterstützt euch untereinander oder gute Organisationen, seid politisch da, nutzt eure Stimme, wenn ihr irgendwie Zeugin von Scheiße werdet. Diskriminierung zum Beispiel. Und stay tuned, Folge 8 wird kommen. Wir hören uns dann im Februar.
Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.